HR Info. Airport.
Am Mikrofon Silvia Kuck. Einmal um die ganze Welt. Das ist für viele ein Traum. Nicht nur für Passagiere, auch für solche, die selbst ein Flugzeug fliegen. Doch während Jets in Höhen von rund 10.000 Metern unterwegs sind, müssen die Piloten von einmotorigen Maschinen mit allen Widrigkeiten des Wetters, des Luftdrucks und der Sauerstoffknappheit in Höhen von um die 4.000 Metern maximal sich herumschlagen. Warum es trotzdem so viele versuchen und was diese Weltumrunder dabei erleben, das ist Thema jetzt in Airport. In 80 Tagen um die Welt, das war das Ziel von Uwe Thomas Carstensen. Zwar könnte man das heute locker auch schneller schaffen, als damals bei Jules Verne beschrieben, aber der Spaß sollte bei einer solchen aufwendigen Unternehmung nicht auf der Strecke bleiben. Und so ist der gebürtige Husumer Carstensen, zuletzt Unternehmer in Hannover, im März in Norddeutschland zur ersten Etappe um die Welt aufgebrochen. In Sydney gönnten sich Crew und Flugzeug 3 Monate Pause und jetzt Anfang August, da begann der zweite Teil dieser Umrundung. Kurz zuvor habe ich den Weltumflieger am Flugplatz Egelsbach, also im Kreis Offenbach, getroffen und dort von ihm erfahren, dass er sein Abenteuer eigentlich ganz ursprünglich in Hessen begonnen hat.
Ja, ich habe in Egelsbach die 100-Stunden-Wartung machen lassen und dann bin ich nach Hannover geflogen und nach Husum und von da aus haben wir dann die Erdumrundung begonnen.
Und von Husum, Ihrem Geburtsort, sozusagen einmal um die Welt gestartet. Ihre Maschine ist jetzt also in Sydney, das heißt, ich kann sie nicht sehen. Vielleicht können Sie sie ein bisschen beschreiben.
Ja, das ist normalerweise eine 6-sitzige Maschine mit einem Motor. Und die Maschine hat eine Grundfarbe weiß. Und auf der Maschine sind lauter Rosen drauf. Das ist die Lieblingsblume meiner Frau.
Ihre Frau ist aber nicht dabei auf dieser Tour um die Welt.
Nein, die ist nicht dabei. Ihr Name steht nur auf der Maschine drauf. Sie ist nicht so eine begeisterte Fliegerin.
Um nicht zu sagen, sie hat vielleicht ein bisschen Angst?
Ja, sie fliegt normalerweise nicht länger als 2 Stunden und dieser Flug dauert ja ein bisschen länger.
Aber sie kommt immerhin mit. Jetzt machen Sie die Tour nicht alleine. Warum? Aus Sicherheitsgründen?
Ja, das ist ja eine sehr lange Tour, wo auch sehr viel gearbeitet werden muss. Wenn man pro Tag 5-6 Stunden fliegt, dann muss der Flug vorbereitet werden. Man muss sehr wachsam sein, sehr aufmerksam, mit hoher Konzentration. Und da ist es schon sinnvoll, dass Pilot und Co-Pilot in der Maschine sind und sich die Arbeit aufteilen können. Also der Co-Pilot der ersten Etappe, der heißt Sebastian Rothammel. Und den habe ich über eine Zeitungsanzeige gefunden. Der ist 27 und Student und wollte gerne mit um die Welt fliegen. Ich habe jetzt, nachdem wir in Sydney sind, entschieden, dass mein Freund Hans Christian auf der 2. Etappe als Co-Pilot mitfliegt. Werden wir mal sehen, wie die Erfahrung aussehen wird.
Hans Christian Albertsen ist auch hier mit dabei in Egelsbach. Was bewegt Sie, diese Geschichte, dieses Abenteuer mitzumachen?
Na, Herr Carstensen hat mich angerufen, wir sind Schulfreunde schon, und hat gefragt, ob ich mir vorstellen kann, mit ihm sein Flugzeug aus Sydney wiederzuholen.
Und da haben Sie gar nicht lange überlegt?
Da habe ich nicht lange überlegt. Ich habe gleich Ja gesagt, aber die Aufregung ist erst anschließend bei mir gekommen.
Und es wird jetzt immer aufregender. Sind Sie auch ein Flieger mit Herzblut?
Ja, das kann man so sagen. Und ich bin schon ein bisschen länger, habe ich meinen Pilotenschein als wie Uwe. Und ich denke, ein bisschen Grundstein habe ich bei Ihnen auch gelegt, dass er einen Pilotenschein gemacht hat.
Was fliegen Sie denn und wie lange schon?
Ich fliege 20 Jahre und ich hatte mal den Ehrgeiz, alles zu fliegen, wo ein Propeller dran ist. Aber das habe ich zwischenzeitlich aufgegeben. Das ist zu viel.
Aber jetzt eben eine bestimmte Maschine durch ganz bestimmte Gebiete zu fliegen, 2. Etappe eines Abenteuers, wünsche ich Ihnen viel Glück dabei. Kommen wir vielleicht noch auf die 1. Etappe zu sprechen. Die war ja auch interessant genug, Herr Carstensen. In Husum sind Sie gestartet. Das heißt, es gab dann noch mal eine offizielle Verabschiedung in Hannover, wo Sie wohnen und leben. Und wo ging es dann hin?
Also von Hannover sind wir über Wien, Istanbul, Iran, Tabriz, Isfahan bis nach Dubai geflogen. Von Dubai dann über Karachi, Delhi, Kathmandu zum Mount Everest. Von Kathmandu über Kalkutta, Myanmar nach Thailand, von Thailand nach Singapur, von Singapur nach Bali. Und von Bali haben wir übergesetzt nach Australien und dann nach Sydney.
Das hört sich jetzt schon mal fürchterlich weit an und es hört sich nach sehr unterschiedlichen Gegenden dieser Welt an. Hat Ihr Flugzeug das so ohne weiteres mitgemacht?
Also ich habe mit dem Flugzeug nicht gesprochen, ich weiß es nicht so genau. Also es jedenfalls hat es keine ernsthaften Reparaturen gegeben. Wir haben einmal einen Plattfuß gehabt in Kalkutta, aber das war sozusagen normal. Wir haben in Sydney allerdings dann doch einen Auspuff auswechseln müssen. Der hatte Haarrisse. Ansonsten hat die Maschine alles mitgemacht, sogar die Landung in Kathmandu im Gebirge. Das war schon recht anspruchsvoll.
Was war daran so schwierig?
Kathmandu liegt in einem Gebirgsring. Man muss über diesen Gebirgsring dann in das Tal reinfliegen. Das heißt, bei etwa 3.500 Meter Höhe fliegt man über das Gebirge und muss dann sehr schnell sinken, um unten am Flugplatz auch anzukommen. Und das ist für mich als Flachlandflieger in Norddeutschland doch sehr gewöhnungsbedürftig.
Also das heißt, Sie mussten sich schon ganz gut vorbereiten und Sie mussten wahrscheinlich auch einige Dinge zur Sicherheit mit dabei haben. Wenn ich mir jetzt überlege, Kathmandu, hohe Höhen, da kann es schon mal eng werden mit dem Sauerstoff, oder?
Ja, der Sauerstoff wird benötigt in der Kabine. Wir hatten ja eine Sauerstoffanlage mit Computer dabei, sodass wir auch diese Höhen fliegen konnten überhaupt. Für Kathmandu gab es aber noch andere Besonderheiten, und zwar mussten wir ein Simulatortraining in Hannover absolvieren, um überhaupt eine Landegenehmigung zu bekommen. Und die Versicherungssumme für Haftpflicht, die liegt normalerweise bei einer Deckung von 8 Millionen Euro pro Schadensfall. Die musste kurzzeitig für Kathmandu auf 60 Millionen Euro erhöht werden.
Haben Sie das auch so spontan vor Ort erst erfahren?
Das haben wir 2 Tage vorher erfahren und per Fax und per Telefon dann geregelt. Das sind die entsprechenden Vorschriften dort in Kathmandu. Man hat wohl schlechte Erfahrungen gemacht.
Sie haben es ja nun nicht eilig bei Ihrer Tour. Sie wollen ja nicht irgendwie so schnell wie möglich um die Welt, sondern es hört sich ja schon auch ein bisschen genießerisch an, wie Sie sich die Etappen eingeteilt haben. Und dann vor Ort, weiß ich nicht, haben Sie auch mal sich ein bisschen umgeguckt, oder?
Ja, der Grundsatz gilt, einen Tag fliegen und einen Tag sich umgucken. Und mitunter haben wir auch 2 Tage Pause gemacht, denn nur immer in der Luft sein, damit kann man die Welt ja auch nicht kennenlernen. Also wir wollten schon uns mit Land und Leuten unterhalten und bestimmte Speisen mal kennenlernen und Ähnliches. Und das haben wir dann auch gemacht.
Was hat vielleicht besonders viel Spaß gemacht?
Also für mich hat besonders Spaß gemacht Australien. Vor allen Dingen, weil es da sehr freundliche und neugierige Leute gibt. Sydney war eine sehr positive Überraschung, aber auch Singapur. Natürlich Kathmandu auf ganz andere Art und Weise von der Landschaft her.
Und Sebastian Rothammel, den Sie über eine Zeitungsannonce kennengelernt haben, hat sich dann als guter Reisepartner und als guter Co-Pilot erwiesen?
Also ich würde mal so sagen, er hat in wesentlichen Bereichen das doch gut gemacht. Ich habe mich dann aber doch entschieden zum Schluss, dass er die 2. Etappe nicht fliegt, weil die Herausforderung dieser ganzen Reise doch auch mental sehr hohe Anforderungen an einen jungen Menschen stellen. Ich glaube, es war mit der 1. Etappe dann genug.
Was meinen Sie denn mit diesen mentalen Anforderungen? Was kommt da alles auf einen zu?
Also was ich besonders damit meine, ist, man muss schon ein gutes Fingerspitzengefühl haben, um mit den unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Menschen umzugehen und diese Kommunikation auch mit entsprechender Geduld und Nachsicht und Disziplin durchzuführen. Man darf nicht immer die Maßstäbe ansetzen, die wir in Deutschland haben, denn auf der Reise ist man Gast und nicht die Leute richten sich nach einem, sondern man selber hat sich als Gast zu verhalten. Und ich glaube, da muss er noch eine Menge lernen.
Sie haben sich ja auch entsprechend vorbereitet und sind ein paar Jährchen älter als Ihr Co-Pilot. Wie haben Sie es denn mental so hingekriegt? Also Sie wussten natürlich vieles vorher, denke ich mir, und haben sich über viele Dinge Gedanken gemacht, aber so manches überrascht dann ja vielleicht doch. Und die Tatsache, dass man weit weg ist von zu Hause und die Frau maximal am Telefon erreichbar ist, ist ja vielleicht auch manchmal nicht so schön.
Also ich habe ja schon oft in meinem Leben lange Reisen gemacht. Insofern ist das jetzt prinzipiell nicht unbedingt neu. Neu daran ist nur diese Kombination selber zu fliegen und dann Reisen zu machen. Das heißt, man ist jeden Tag mit einer sehr hohen Konzentration dabei und es darf einfach nichts schiefgehen. Und dieses Umschalten, also hohe Konzentration und dann aber relaxten Sightseeing-Tag zu machen, das war für mich auch mitunter doch gewöhnungsbedürftig. Ja? Insgesamt gesehen aber ist es natürlich auch so, dass man nicht nur unterschiedliche Menschen trifft, sondern unterschiedliche Klimazonen, unterschiedliches Wetter. Und das alles zusammen ist ein Cocktail, wo man dann doch lernen muss, seine Kräfte entsprechend einzuteilen, damit man das alles so genießen kann.
Danke erstmal bis hierhin. Das war der erste Teil des Gesprächs mit Uwe Thomas Carstensen über seine Weltumrundung bzw. die erste Etappe. Über die zweite Etappe und viele Details in diesem Zusammenhang sprechen wir dann gleich. Uwe Thomas Carstensen und seine beiden Co-Piloten möchten natürlich auch auf der offiziellen Internetseite der Weltumrunder geführt werden, auf www.earthrounders.com nachzulesen. Earthrounders, so nennt sich ein Kreis von Menschen, die es geschafft haben, mit Kleinflugzeugen oder Hubschraubern einmal komplett die Erde zu umrunden. Unter ihnen auch Arnim Stief aus Wiesbaden. Im Mai erst ist er wohlbehalten von seiner letzten Etappe zurückgekehrt, aber als Überführungspilot legt er immer wieder weite Strecken zurück. Im Moment ist er gerade in den USA und hat Cordula Niederelz die Geschichte von der Weltumrundung am Telefon erzählt.
Eigentlich wollte Arnim Stief mit einem guten Freund nur nach Australien fliegen. Doch dann lässt sie die Idee, die Erde zu umrunden, nicht mehr los.
Wenn man schon mit einem kleinen Flugzeug so weit fliegt, warum soll man dann zurückfliegen? Dann könnte man doch eigentlich den Rest der Erde auch noch damit nehmen. Und so ist der Gedanke gewachsen und die Begeisterung war immer größer gewesen. Weil es geht ja um ungeheuer viele Kulturen, die man zwischendurch kennenlernt.
Ende Oktober 2005 geht es los. Vom Flugplatz Egelsbach bei Frankfurt über Ägypten, Indien und Indonesien nach Melbourne. Der erste Teil der Erdumrundung mit unvergesslichen Erlebnissen, zum Beispiel in Indien.
Weil wir dort hineingekommen sind, spät in der Nacht nach Delhi. Und dann die Firma, die uns eigentlich dort abfertigen sollte, so tat, als wenn sie uns nicht kennen würde. Mit dem Ergebnis, dass wir dann falsch eingereist sind und als wir wieder ausreisen wollten, 11 Stunden dann mit den Behörden verhandeln mussten. Und dann sind wir ganz schnell und ganz freiwillig nach Kathmandu rübergeflogen, über die Berge, was wir eigentlich so nicht vorgehabt hatten.
Von Australien geht es erstmal wieder mit einer Linienmaschine nach Deutschland. Im Mai 2006 nehmen Arnim Stief und Markus Henkel dann die nächste Etappe in Angriff. Von Melbourne aus fliegen sie über Japan, Nordamerika und den Atlantik in insgesamt 5 Abschnitten einmal um die Erde. In einer kleinen, einmotorigen Propellermaschine.
Technisch war das Aufwendigste, dass wir von Japan an Russland vorbei auf die Aleuten zu fliegen hatten. Das war ganz im Westen von Alaska, eine menschenleere Insel. Und der Flug hat über 12 Stunden gedauert. Und da kommen wir schon an die Grenze unserer Reichweite.
Auch Funkverbindung und Wetter bereiten immer wieder Schwierigkeiten. Währenddessen hält seine Frau Marissa Lagmai zu Hause in Wiesbaden die Stellung. Sie hilft bei organisatorischen Fragen und stellt die Flugberichte ins Internet.
Man ist natürlich immer bei Gedanken bei ihm. Also man ist aufgeregt natürlich. Man wartet immer, dass er wieder gelandet ist, weil er meldet sich ja halt vor dem Flug und meldet sich ja halt beim Landung.
Die Faszination ihres Mannes am Fliegen kann sie verstehen. Schließlich war sie selbst schon bei einer Atlantiküberquerung dabei.
Zum Beispiel in einem Tag 3 Länder ganz bewusst wahrzunehmen. Durch diese kleine einmotorige Flugzeug, so nach dem Motto, Vormittag bist du in Kanada, Nachmittag bist du in Grönland und dann am Gegenabend bist du in Reykjavik. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ihr Mann Arnim sei ein neugieriger, abenteuerlustiger Mensch, aber immer umsichtig.
Darauf ginge ist er bestimmt nicht, das auf keinen Fall. Er ist sehr ruhig, er vermittelt immer, dass man keine Angst haben soll. Er ist sehr organisiert und was er tut. Risiko ist natürlich auch da. Das sind aber alle kalkulierte Risiken.
Dank seiner Umsicht ist Arnim Stief im Mai 2007 wieder wohlbehalten in Egelsbach gelandet. Nach rund 200 Stunden im Cockpit. Demnächst will er die Erde noch einmal umrunden, diesmal in umgekehrter Richtung. Dabei sind 3 Dinge wichtig.
Man muss erstmal eine Wahnsinnsgeduld haben, denn sonst ist man schnell am Auflaufen an den verschiedenen Landorten. Dann sollte man sehr viel Zeit mitbringen, sonst kann man es auch nicht genießen. Und das Dritte ist, man sollte bereit sein und in der Lage sein, so viel zu investieren, dass man dafür vielleicht auf eine kleine Eigentumswohnung verzichten kann.
Auf einer Reise um die Welt kann man wirklich viel erleben. Und manche Widrigkeit, die Arnim Stief erlebt hat, dürfte auch unseren norddeutschen Weltumrundern bekannt vorkommen. Uwe Thomas Carstensen und sein Schulfreund Hans-Christian Albertsen sind Anfang August in Sydney zur 2. Etappe aufgebrochen. Kurz zuvor haben sie mir am Flugplatz Egelsbach erzählt, dass sie dann die Ostküste Australiens hochfliegen wollen, weiter nach Indonesien, Malaysia, Kambodscha. Im Moment gerade sind sie in Hongkong, dann geht's nach Taiwan und Japan. Am 20. August wollen sie in Hiroshima sein.
Hiroshima ist Partnerstadt von Hannover. Da werden wir eine Grußbotschaft an den Bürgermeister von Hiroshima überreichen, um dann von Japan über Petropolowsk, also Russland, nach Alaska überzusetzen. Da haben wir dann das Vergnügen, 2 Tage hintereinander mit dem gleichen Datum zu erleben. Da ist ja die Datumsgrenze. Und wir erleben den 25. August dann zweimal. Anschließend geht es nach Vancouver. Dort in der Nähe wohnt mein Vater, der ist 53 ausgewandert und hat sich in den Rocky Mountains in Kanada festgesetzt sozusagen. Wir werden dann quer über Kanada nach Grönland fliegen und von Grönland zurück über Island, Edinburgh und dann nach Deutschland.
Wann werden Sie denn wieder zu Hause sein?
Wir werden am 13. September um 18.30 Uhr in Husum landen und am 14. September um 12.30 Uhr in Hannover.
Dann lachen Sie noch, weil das liegt noch so weit von Ihnen entfernt. Sie haben ja schon, als Sie über die erste Etappe dieser Weltumrundung berichtet haben, deutlich gemacht, dass eigentlich gute Vorbereitung sehr, sehr wichtig ist. Wie haben Sie sich für die zweite Runde vorbereitet?
Ja, ich habe ja das gleiche Team. Das ist Flight Service International in Karlsruhe. Die sind professionelle Flugplaner. Die haben die ganzen Ausarbeitungen gemacht, die Überfluggenehmigungen, Landegenehmigungen und Ähnliches besorgt und auch die Hotels gebucht, also alles gecheckt vor Ort, sodass wir eigentlich eine sehr sichere Begleitung haben. Uns werden an jedem Flugplatz sogenannte Handling-Agenten in Empfang nehmen, die uns durch die Stadt leiten, die uns zum Hotel bringen und wieder zurück und die unsere Flugpläne nochmal checken. Also das heißt, wir sind da schon in guten Händen. Wir müssen nur halt unseren Job gut machen.
Also Sie können sich aufs Fliegen konzentrieren.
Ja. Also das Gefährlichste am Fliegen ist ja das Wetter. Und weise Piloten fliegen gar nicht erst los, wenn das Wetter ganz schlecht ist. Das heißt, oftmals wird schon ein Fehler gemacht, wenn man startet. Also das heißt, die Wetteranalysen sind das Wichtigste. Wir fliegen natürlich nur dann, wenn das Wetter dementsprechend ist, sodass unsere Maschine das auch aushält.
Also Sie sind ein weiser Pilot?
Ja, wir lieben ja unser Leben und ja, uns selber erstmal auch. Und von daher passt man schon ein bisschen auf sich auf. Ja.
Trotzdem komme ich ja nicht drum herum zu fragen, wie sind Sie da eigentlich drauf gekommen? Klar, Sie sind schon länger geflogen und das hat Ihnen als Hobby, denke ich mal, viel Spaß gemacht. Aber wie kommt man dazu, aufzuhören mit dem Job und dann wirklich ja lang unterwegs zu sein, rund um die ganze Welt?
Also ich habe ja seit 95 den Flugschein und bin schon ein bisschen in Europa rumgeflogen. Irgendwann habe ich mir überlegt, immer nur in Europa Sternflüge zu machen, ist auch nicht der Hit. Man könnte ja auch mal einen Flug an den anderen rein und vielleicht passt es ja um den Globus. Das war einfach so eine spontane Idee. Und dann habe ich meine Flugplanungsprogramme rausgeholt und dann mal versucht, sowas hinzubekommen. Und tatsächlich, es geht. Und dann habe ich diese Idee weiterverfolgt.
Und Sie haben dann quasi das Frührentenalter abgewartet, um den Traum zu verwirklichen?
Nein, da hatte ich den noch gar nicht, sondern das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Ich habe meine Firma verkauft 2002.
Was haben Sie gemacht?
Ich hatte ein Windkraftunternehmen. Das wurde an ein Energieversorgungsunternehmen verkauft. Das passte mit meiner persönlichen Planung sehr gut zusammen. Und habe mich darauf gefreut, mich dann mehr auf meine Fliegerei konzentrieren zu können. Dann ist eigentlich diese Idee auch entstanden.
Und dann haben Sie es tatsächlich gewagt, diese Tour um die Welt zu machen. Aus einer spontanen Idee ist Wirklichkeit geworden. Es soll aber mehrere solche Menschen geben, die solche Ideen haben. Ich habe gehört, es gibt sowas Ähnliches wie einen Club der Weltumrunder.
Ja, das gibt es. Earthrounder heißt er. Den kann man auch im Internet anklicken und sich das angucken. Die machen eine Statistik, wonach bisher wir, glaube ich, die Nummer 139 sind seit 1922, die diese Weltumrundung durchführen. Also geschafft haben wir es ja noch nicht, ne?
Also Sie werden dann eingetragen und kriegen irgendwie einen Pokal oder so?
Nee, wir kriegen keinen Pokal, wir kriegen nur unseren Platz 139. Und wir möchten ja noch gern jemanden vorlassen, weil 140 finde ich eigentlich besser. Aber
vielleicht schafft es ja noch jemand ein bisschen schneller. Und wenn Sie dann am 13. September tatsächlich in Nordfriesland einschweben, ja, dann haben Sie sozusagen die ganze Welt gesehen. Dann könnte man jetzt sagen, was müssen Sie dann noch in Urlaub fahren? Oder Sie wissen dann, wo es am schönsten ist.
Also erstens werde ich dann auch erstmal ein Jahr lang nicht mehr in Urlaub fahren, sondern zu Hause mich ausruhen. Zweitens gibt es sicherlich eine Menge Orte, wo man sich überlegt, da könnte man nochmal hin. Drittens gibt es noch mehrere Kontinente wie Afrika und Südamerika, wo wir überhaupt noch nicht waren. Also ich glaube, da ist noch eine Menge Zukunft. Es ist erstmal wichtig, das Ziel überhaupt zu erreichen. Noch haben wir es ja nicht geschafft.
Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass Sie dieses Ziel erreichen. Und auf dem Weg dahin kann man Sie im Internet begleiten?
Ja, die Homepage wird natürlich fortgeführt. Und wir werden uns bemühen, alle paar Tage das zu aktualisieren. Das ist www.globeflight-rally.com. Also man findet es unter www.globeflight-rally.com.
Und wer aktualisiert das?
Wir aktualisieren das durch unsere Bilder und Berichte, die einer Werbeagentur zugeleitet werden und die setzt sie dann ins Netz.
Hört sich so ein bisschen an, als gäbe es auch Sponsoren, oder?
Es gibt nur einen Sponsor, den ich kenne und das bin ich.
Okay, und alles andere sind befreundete Unternehmen oder Menschen, die eben aus Sympathie mitmachen und Sie unterstützen. Und dann haben Sie es vielleicht irgendwann geschafft und sind happy mit Ihrem Kompagnon nach Hause gekommen. Und dann gibt es neue unternehmerische oder auch fliegerische Ziele?
Also welche weiteren Ziele es gibt, das können wir ja dann diskutieren, wenn wir da sind. Im Moment ist es so, dass ich mich danach schon auch sehr freue darauf, dann wieder bei der Familie zu sein. Ich habe außer meiner Frau noch 2 Töchter und 3 Enkeltöchter. Und das ist ja auch eine ganz nette Gruppendynamik, die man dort erlebt. Und das ist dann schon mal ganz schön viel.
Und für die lohnt sich's auch ganz bestimmt, fit zu bleiben und gesund nach Hause zu kommen. Toi, 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 ich wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
HR Info live im Netz. Als Stream für Real und Media Player. www.hrinforadio.de.
Das Schöne am Internet ist ja vielleicht, dass man solche abenteuerlichen Unternehmungen wie eine Weltumrundung mit einer einmotorigen Maschine völlig ungefährdet von zu Hause aus dem Lehnsessel verfolgen kann. Auch die Tour von Carstensen und zwar unter www.globeflight-rally.com. Und wir wünschen ihm und seinem Co-Piloten wirklich alles Gute. Doch wer eine Weltumrundung startet, der muss sich natürlich auch damit auseinandersetzen, dass etwas schief gehen kann. Sie erinnern sich vielleicht, Ende Juli ist eine einmotorige Maschine in der Nähe von Basel in ein Wohnhaus gestürzt. Das war Hans-Georg Schmid, der ehemalige Swissair-Pilot, ist schon mehrfach um die Welt geflogen. Am 23. Juli startete er zu einem Weltrekordversuch. 30 Stunden wollte er für die etwa 8000 Kilometer bis nach Oshkosh im US-Bundesstaat Wisconsin brauchen. Leider kam Schmid nicht über die Schweiz hinaus. An dieses Unglück hat mich Dieter Schmidt übrigens noch einmal erinnert, bevor mir der 83-Jährige von seinen Rund-um-die-Welt-Flügen erzählt hat. Unter Insidern heißt es übrigens RTW, Round the World. Für den Heidelberger war das nichts Besonderes. Als Ferrypilot hat er ständig ein- und zweimotorige Maschinen überführt.
Flugzeuge nach Australien gebracht, von hier oder von Amerika und wieder zurückgeflogen nach Amerika selbst. 67 habe ich, glaube ich, das erste Mal gemacht. Und das zweite Mal im Mai, Juni, Juli 1995. Und dann bin ich zurückgekehrt, weil ich die längste Platzrunde meines Lebens geflogen habe. In Santa Maria. Damals hatte ich 23.600 Flugstunden, alles alleine. Es ist das Geheimnis eines Vielfliegers. Jeder Mensch hat seine eigenen Gewohnheiten und ich habe nur Frischmilch mitgenommen. In Amerika gibt es nur 1% Frischmilch. Die reicht für 16, 20, 30 Stunden, 8 Liter, 10 Liter. Sie verlieren ja durch die Höhe mehr Flüssigkeit als am Boden. Das müssen Sie auch ausgleichen. Und ich habe alles alleine gemacht, was sonst 2 Personen machen, und habe deswegen Sprit mitgenommen. Das schien mir wertvoller. 17 Stunden habe ich dann ausgehalten. Also, von mir aus ist es kein Abenteuer. Aber es ist schon abenteuerlich. Für mich ist es tägliches Brot. Nach Neuseeland von den USA und ruckzuck zurück innerhalb von einem Monat zwei Flüge. 25 Flüge pro Jahr, also nichts Besonderes. Jedes Jahr zwei Emergencies per Funk. Jeder Notfall ist verschieden. Einmal sind sie Motoren, das andere Mal ist es Funkgerät und der Sprit oder irgendwas. Es ist Glückssache. Man darf das Glück nicht mit einrechnen, aber man hat Glück zu haben. Abends im Bett zittert man dann, wenn man wieder das gemeistert hat. Reines Glück gehört dazu.
Mit viel Glück ist Dieter Schmidt also immer wieder heil nach Heidelberg zurückgekehrt. Nach etlichen Weltumrundungen, 101 Weltrekorden und 37 Jahren als Überführungspilot. An dieser Stelle allen, die um die Welt fliegen, viel Glück für diesen Trip und many happy landings. Das war HR Info Airport zum Thema Einmotorig um den Globus, Abenteuer, Weltumrundung. Am Mikrofon Sylvia Cook.